Die besten Tipps bekommen wir von denjenigen, die bereits selbst eine ähnliche Situation durchlebt haben. Deshalb präsentiere ich dir eine Auswahl der besten Tipps des Jahres von Unternehmern und Unternehmerinnen, also direkt aus der Praxis. Und ich bin mir sicher, dass du eine Menge mitnehmen kannst. Bevor es losgeht, wenn du schon häufiger was aus dem Podcast mitnehmen konntest, bin ich dir dankbar für ein Abo und eine Bewertung. Und nun zu Tipp Nummer 1.
Besser gründen, der Podcast von fürgründer.de. Und hier ist euer Host und Chefredakteur von fürgründer.de, René Klein.
Oft trauen wir uns nicht, den ersten Schritt zu machen. Uns gehen Risiken durch den Kopf oder wir denken, dass wir noch nicht perfekt vorbereitet sind. Jan Elsner, Gründer von Skinjuvita, hat dies selbst erlebt und würde genau dies ändern, wenn er nochmals starten würde.
Ich würde ein anderes Verhältnis zu Risiken haben. Wenn ich jetzt zurückblicke, es gab einige Situationen, wo ich dachte, oh, die Wahrscheinlichkeit, dass es nicht klappt, ist 90%. Und ich habe es deshalb gar nicht erst angefangen. Ein Beispiel ist, wir brauchen eine Dermatologin oder einen Dermatologen, allerersten, die uns unterstützt und mit medizinischem Feedback hilft. Ich hätte viel früher anfangen können, Dermatologen und Dermatologen anzuschreiben. Und ich hatte dann ein Gespräch mit einem Kumpel und der hat gesagt, hey Jan, weil ich immer gesagt habe, ja, um das zu gründen, bräuchte man eigentlich wirklich medizinische Expertise, aber als Patient warte ich schon 3 Monate auf einen Termin und jetzt bin ich hier irgendwie so ein Startup-Typ von der Uni. Ich bin noch nicht mal als Patient und will denen irgendwas von der Firma erzählen. Die haben doch sowieso kein Interesse und Zeit dafür. Mhm. Und dann meinte der eben, ja, wie hoch siehst du denn die Erfolgswahrscheinlichkeit? Ich so, ja, vielleicht 10%, 90% wird es nicht klappen. Und dann kam er mit so einem Spruch, dem auch hängen geblieben ist und das eigentlich das auch so zum Ausdruck bringt. Der meinte so, okay, wenn 90% Wahrscheinlichkeit hast zu scheitern, wie viele Dermatologen gibt's hier? Schreib doch 20 an. Also da ist doch die Wahrscheinlichkeit extrem hoch, dass du jemanden finden wirst.
Ja.
Und dann haben wir die ersten 3 Mails rausgeschickt, die 3 bekanntesten und populärsten Dermatologen hier in Bremen. Und innerhalb von 1 Stunde kam eine Antwort vom Vorsitzenden des Berufsverbands hier. Hier wollt ihr nicht am Freitag nach Praxisschluss vorbeikommen. Mhm. Und das war für uns ein riesen Gamechanger. Und jetzt rückblickend war so der Moment, warum habe ich das nicht ein Jahr früher einfach mal gemacht? Und es gibt so ganz viele andere Themen im Startup-Bereich und ich finde das irgendwie auch so eine deutsche Mentalität. Ah, zu 90% wird das nicht klappen, also fange ich am besten gar nicht erst an. Ja. Es ist, wer im Sales arbeitet, der kennt das, Kaltakquise und so weiter. Aber für viele Menschen ist das irgendwie nicht selbstverständlich. Das ist so ein Hemmnis. Ich glaube, das ist Angst vor Scheitern, vor kleinen Fehlern, die man machen könnte. Aber manchmal gehört es einfach dazu.
Also, legt einfach los. Doch auch immer mit Augenmaß und Rücksichtnahme auf euch selbst, wie Jan bei seinem 2. Tipp zum Thema Belastung aufzeigt.
Ja, ich glaube, die Gefahr ist eben, dass es ist ja nie genug. Also es ist ja nicht eine Person da, die sagt, Jan, hey, das hast du aber toll gemacht und jetzt mach mal Feierabend. Und man will sich ja selber auch in Zukunft nie vorwerfen müssen, dass es gefloppt ist, weil man nicht alles gegeben hat. Mhm. Und das ist natürlich ein Risiko. Deshalb dann immer mehr zu arbeiten und Nachtschichten und etc. Und ich glaube, das ist wichtig, damit vernünftig umzugehen. Du hast gerade gesagt, es ist ein Marathon, kein Sprint. Natürlich kann man mal durchpushen, aber irgendwann braucht man Regeneration. Und eine Nacht durchgearbeitet bis 4 Uhr morgens führt zu einem erhöhten Schlafbedürfnis am Folgetag und zu Fehlern, die man macht. Und netto hat man dann nicht unbedingt Sachen schneller gemacht. Vor einer engen Deadline natürlich gibt es auch Situationen, da führt kein Weg dran vorbei. Aber das ist extrem wichtig. Und ansonsten finde ich, der Körper ist in vielen Bereichen ja echt wie eine Maschine, die mit gewissen Parametern besser oder schlechter läuft. Gesunder Schlaf ist wichtig. Also da kann man nur begrenzt dran streichen. Gesunde Ernährung wird sich auch rächen, das zu vernachlässigen. Ne? Fast Food und nichts mehr kochen oder sonst was, weil man gerade irgendwie am Hasseln ist. Ne? Und dann krank werden bringt es auch nichts. Dann soziale Kontakte und mentale Balance ist auch total wichtig. Sport und Bewegung, genauso. Ja. Man kann natürlich schnell als Startup in so einen Tunnel kommen, dass man dann plötzlich, jetzt ist es schon so spät, etc. Was mir da persönlich geholfen hat, ist zu tracken. Also ich habe so eine Smartwatch, die trackt meinen Schlaf. Das ist mein Schwachpunkt, dass ich mal zur richtigen Uhrzeit ins Bett gehen muss. Man muss wissen, was sind die Themen, auf die man besonders ein Auge drauf haben muss. Ernährung und Sport war bei mir immer okay. Mhm. Da habe ich ein natürliches Bedürfnis nach, aber auch soziale Kontakte, da einfach dann auch gewisse Zeiten zu blocken, zu reservieren, dass man da auch mal gemeinsam was macht. Oder vielleicht auch mal dann zu etablieren, dass man, wenn man am Anfang vielleicht voll motiviert 7 Tage die Woche arbeitet, irgendwann zu sagen, hey, ich mache jetzt mal einen richtigen Sonntag. Mhm. Und vielleicht auch mal ein richtiges Wochenende, um dann letztendlich Zeit mit Freunden oder Bekannten zu verbringen. Oder ich mache mal Urlaub und nehme mal nicht den Laptop mit. Habe ich jetzt auch noch nicht geschafft. Aber gewisse Boundaries zu klären. Aber ich habe es geschafft, den Urlaub, den Laptop eine Woche nicht zu öffnen. Das war der erste kleine Erfolg und das Unternehmen lief trotzdem. Ja. Und da hat man eine Verantwortung gegenüber sich selbst.
Die nächsten Tipps kommen von einem Brüdergründerpaar. Benedikt und Jakob Sons haben die Cansativa Group gegründet. Ein etablierter Großhändler für medizinisches Cannabis mit über 7 Millionen Euro Monatsumsatz. Und auch Benedikt betont, dass der Erfolg vom Machen kommt und nicht von Perfektion.
Ich würde mal anfangen, einfach machen, nicht zu viel nachdenken und ins Getummel gehen. Und eine Idee kann, ich sag mal, okay oder gut sein. Noch wichtiger ist die tatsächliche Umsetzung und da dran zu bleiben und das Ding ins Ziel zu bringen. Eine mittelmäßige Idee, die richtig geil umgesetzt ist, die kann mehr Wert generieren als die beste Idee des Jahrtausends, die schwach umgesetzt wurde.
Und Jakob gibt dir einen Tipp für das richtige Mindset mit.
Das Mindset ist die halbe Miete. Glaubt an euch und vergesst nicht, dass die Art, wie ihr auf Sachen schaut, auf euch selber, wie ihr Dinge angeht, wie ihr letztlich euer eigenes Mindset auch beeinflusst, eben zu einem Growth-Mindset hin. Großes von euch zu verlangen, groß von euch auch zu denken, weil das in euch alles groß angelegt ist, schafft sicherlich die besten Chancen, auch Großes zu erreichen. Denkt nicht klein von euch, seid nicht im Fixed-Mindset, denkt groß von euch und dann könnt ihr tatsächlich Berge versetzen. Überall, auch in der Gründung, auch mit eurem Business. Und da Beharrlichkeit, Vollgas und Execution hinten dran stellen, dann wird es auch erfolgreich.
Als Selbstständige und Unternehmer treffen wir andauernd Entscheidungen. Das ist für viele von uns schwer. Lieber alles gut und damit oft lange durchdenken oder lieber schnell entscheiden? Jakob hatte einen klaren Standpunkt.
Ich glaube, Agilität zeichnet sich vor allem dadurch aus, dass man schnell analysiert und schnell entscheidet. Wenn ich rechtzeitig genug bin, dann entscheidet eine Kurskorrektur von 1 oder 2 Grad darüber, ob ich in Neufundland oder am Kap Horn auskomme. Wenn ich diesen Zeitpunkt der Entscheidung zu lange herauszögere, dann kann ich so agil sein, wie ich möchte, dann kriege ich diese Kurskorrektur nicht mehr hin. Deswegen sticht die Bereitschaft, schnell auch unangenehme Entscheidungen zu treffen und umzusetzen, sticht immer jede Art von Schnelligkeit und Agilität, die man dann hinten raus an Tempo von seinem Team vielleicht abverlangen kann. In der Kombination ist es natürlich wünschenswert, dass man schnell entscheidet und sich auch schnell bewegt. Aber durch die schnelle Entscheidung hat man immer mehr gewonnen, als man kompensieren könnte, wenn man hinten raus mit viel Blut, Schweiß und Tränen dann versucht, noch den Karren aus dem Dreck zu ziehen.
Thorsten Bendlin hat mit 46 seine Konzernkarriere an den Nagel gehängt und das Startup ValueDesk gegründet. Jeden Tag ist viel zu tun. Doch worauf du zuallererst achten solltest, ist für Thorsten ganz klar.
Ich würde mich jetzt gerne hinstellen als Guru, lieber René. Das bin ich, aber nur teilweise. Also ich habe Phasen, wo ich wirklich sensationell unterwegs bin. Ne? Auch über Monate. Ich stehe morgens um 5 auf. Mache Sport, mache Yoga, gehe joggen, plane meinen Tag vor. Unglaublich, also wirklich, da könnte man so eine richtige Instagram-Story draus machen. Ja. Aber es wäre gelogen, wenn ich das über 8 Jahre durchgehalten habe. Und wenn es richtig rumst und wenn es richtig drunter hergeht, dann gelingt mir das auch nicht. Mhm. Ne? Und ich glaube, das gehört auch mal zur Wahrheit dazu, dass immer dieses der perfekte Start in den Tag mit Sport, Yoga, 10-Kilometer-Lauf und Porridge, dass das nicht immer funktioniert. Und ich würde sogar sagen, es hat bei mir zu 30% funktioniert und zu 70% nicht in der Zeit. Mhm. Ich glaube, was für mich wichtig ist, es gibt so ein schönes Bild, dass man das Glas hier, das Wasserglas, hat halt eine Grenze. Das ist bei uns der Tag, 24 Stunden oder die 10 Stunden, wo wir arbeiten. Und dass man die persönlichen Dinge, die für einen wichtig sind, wie Gesundheit und Familie, Arztbesuche oder Selbstfürsorge, dass das zuerst ins Glas kommt und danach der Rest. Ich kann nicht darauf vertrauen und warten, dass mir irgendeiner sagt, Thorsten, Mensch, mach doch mal eine Auszeit oder geh mal zum Arzt. Also ich muss selbst dafür verantwortlich sein. Und das ist nur mein Tipp an alle. Eure wichtigen privaten Termine, Arzttermine, Selbstfürsorge oder Sport, tragt euch die in Kalender fest ein. Und ihr müsst euren Tag darum planen, weil andersrum ist das Glas schon voll. Mein Tag ist immer voll. Also das ist der einzige primitivste, aber wirkungsvollste Tipp, den ich geben kann. Tragt euch alles für die Zukunft in eurem privaten, in euren Businesskalender ein, was für euch wichtig ist.
Vertrieb und Verkauf sind nötig für den Erfolg. Keine Frage. Und doch tun sich viele Selbstständige schwer damit. Dafür hat Thorsten einen Tipp.
Wir haben quasi eine Preis-Excel-Tabelle gebaut. Da hatte ich den Kunden am Telefon oder im Videocall. Ich habe dann wirklich die Original-Preisliste übertragen. So. Und dann bin ich wie im Autohaus, bin ich da durchgegangen, René. So, Sie wollen also eine Mercedes E-Klasse haben. Wunderbar. So, welcher Motor darf es denn sein? Also Sie haben 5 Motoren zur Auswahl. Ich würde das mit dem Alufelgen vielleicht jetzt echt weglassen. Das muss ja nicht sein. Also ich habe den wirklich beraten und ich meine das jetzt gar nicht mal lächerlich, den Kunden im Pricing zu beraten, was für ihn das beste Modell ist. Das finde ich total genial. Mhm. Und wir haben den Anspruch, ich hoffe, die Kunden sehen das auch so, dass wir den Kunden so wie ähnlich wie bei den Telekom-Verträgen immer auf das günstigste Modell bringen. Also in unserer Preislogik, ne, wo das vielleicht keinen Sinn mehr macht. Es gibt andere User-Modelle. Wenn du diese nicht nutzt, nimm doch die. Mhm. Weißt du, wie ich meine? Und dass man das auch wirklich so glaubt. Also ich will nicht das Maximum raushandeln, also eine Maximierung, so dass es wirklich so ein passendes Modell ist. Und frage ich immer, jedenfalls in den Calls, wo ich es gemacht habe, wie fanden Sie das denn jetzt? Ne? Ich sage, das fand ich echt cool. Und das Coolste, was mir mal gesagt wurde, na gut, wenn mir das zu teuer ist, muss ich halt noch ein bisschen was weglassen. Ich finde, das ist auch so eine Vertriebsbinsenweisheit, kennt vielleicht jeder. Aber irgendwie, man fragt etwas, was man runterlassen soll, was man diskontieren soll. Ja gut, dann musst du aber auch selber was wegnehmen. Ne? Wenn du sagst, okay, das Auto ist mir zu teuer, ja gut, dann kriegst du aber keine Winterreifen dazu. Du musst was wegnehmen können, finde ich, dann ist es auch fair. Also man braucht eine Balance zwischen Ein- und Verkauf in dem Deal. Mhm. Und das zwar auf einer sehr authentischen Ebene. Ich glaube, dann kann es auch ein sehr ehrlicher Deal sein.
Bleiben wir beim Vertrieb. Die Suche nach passenden Händlern ist für das eigene Produkt auch nicht so einfach. Thomas Jenisch von der bekannten Mützenmarke Mein Boschi teilt seine Erfahrung.
Ja, auch da erst einmal Händler finden, die seine Vision und Ziel mitteilen. Sagen, jawohl, das ist eigentlich das, was wir wollen. Was da schwierig war, wir hatten ja noch den Großhändler, der hatte noch gewisse Mengen im Abverkauf. Wenn wir gesagt haben, wir wollen eine gewisse Preisstabilität bei unseren Artikeln, wir wollen euch helfen, datengetrieben zu kaufen. Wir wollen in der jeweiligen Qualitätsstufe immer, also in der jeweiligen Preisstufe immer die beste Qualität haben. Dann haben wir Sachen erzählt, aber im Markt hat man natürlich das nicht unbedingt gesehen, weil da ja die schlechtere Qualität zu einem niedrigeren Preis gelegen war. Ja. Das heißt, da musste man schon viel reden und auch viel, viel Wasser die Elbe runterfließen lassen, bis das einmal vorbei war und die Leute auch, oder die Händler, die unsere Partner auch gesehen haben, dass das, was wir sagen, auch wirklich stimmt. Ja. Und dann halt steht der Tropfen höher den Stein, immer wieder zu kommen, bis man dann eben sagt, okay, komm, wir probieren es miteinander aus und dann auch zu, ja, und dann eben auch zu liefern und überzuliefern mit den Aussagen, die man macht. Und dann schafft man es auch da, langfristige, gute, ehrliche Partnerschaften mit dem Händler zu finden.
Trennungen gehören ebenfalls zum Unternehmeralltag, ob von Mitgründern, Geschäftspartnern oder Mitarbeiterinnen. Gute Verträge sorgen für den Fall der Fälle vor. Somit der Tipp von Thomas, nehmt dies nicht auf die leichte Schulter.
Das Einzige, was man sagen kann, achte im Gründungsvertrag, dass es niemals 50-50 ist. Einer muss einen Hut aufhaben. Also das ist, glaube ich, immer wichtig. Das wäre vielleicht auch so ein Punkt, den ich meinem früheren Ich hätte mitgeben sollen, achte bei Verträgen immer auf die Sache, wenn es aufhört. Weil das war sowas beim Großhändler, da haben wir damals nicht wirklich drauf geachtet und gab hinten nach auch ganz, ganz viel Probleme und ganz, ganz viel Probleme und Ärger. Weil da war es eher so eine Sache, wo wir gesagt haben, wir trennen uns und da haben wir uns dann auch lange und viel und teuer gestritten, bis wir dann einen Weg gefunden haben, wie das denn dann, sage ich mal, offiziell gelöst wird, dieses Thema.
Ja.
Weil wir da eben auch nicht drauf geachtet haben, ist, wenn es aufhört, wie hört es auf? Also an solche Vergütungsregeln findet man, glaube ich, fairere, wenn man sich gut versteht. Wenn es dann einmal so weit ist, dass man sich nicht mehr versteht, dann findet man auch keine Vergütungsregeln mehr. Aber ich gehe jetzt da immer so dran zu sagen, okay, wir können uns gerne streiten und vielleicht uns auch trennen, aber nach einer gewissen Sturmzeit möchte ich mit jedem, mit dem ich zusammenarbeite, hinten nachher auch noch ein Bier trinken gehen können. Und das funktioniert eigentlich auch immer ganz gut.
Unser jüngster Gründer in diesem Jahr war Jakob Hebestreit, Gründer von Gameback. Er hat bereits als Minderjähriger gestartet und deshalb gilt sein erster Tipp genau diesem Prozess.
Also als ich mich da mit der Thematik beschäftigt hatte und gesagt habe, ey, ich möchte jetzt ein eigenes Unternehmen gründen oder ein Gewerbe schlussendlich, war natürlich der Punkt, auf den ich direkt gestoßen bin, okay, du darfst eigentlich nicht gründen, weil du nicht voll geschäftsfähig bist mit 16 damals. Mhm. Und dann habe ich ein bisschen recherchiert und geschaut, okay, theoretisch ist es möglich, wenn man eben vors Familiengericht geht und da quasi seine unbeschränkte Geschäftsfähigkeit erstreitet, sage ich jetzt mal. Und um das aber machen zu dürfen, braucht man einige an Formalitäten, Dokumenten und so weiter, damit es überhaupt rechtsmäßig ist und dass man so eine Anfrage stellen kann. Mhm. Und da habe ich im Internet auch einmal ganz plakativ geschaut, okay, gibt es da irgendwelche Formulare, die man sich downloaden kann? Und da waren dann irgendwelche Paragraphen, so ein kurzer Abschnitt mit, hiermit beantrage ich, dass ich ein Gewerbe unter 18 anmelden darf mit Paragraph XYZ. Und habe das ausgedruckt, habe es von meinen Eltern unterschreiben lassen und habe es einfach mal in Schweinfurt an das Familiengericht geschickt, ohne irgendwas dazu. Mhm. Ich sagte, ja, muss doch funktionieren. Und dann kam nach, ich sag, 2-3 Wochen eine briefliche Antwort. Ja, aber da fehlt auch ein Businessplan und warum hast du das vor? Und Motivationsschreiben von deinen Lehrern, deinem Direktor und so weiter. Und dann habe ich immer mit dem telefonieren, mit dem Rechtspfleger. Der war auch super cool drauf. Also der war, ich schätze mal so 40, 50 und hatte es noch nicht gehabt, aber fand's cool. Er hat aber gemeint, als ich da die Antwort oder das Schreiben geschickt habe, nur mit dem Dokument, ey, ich möchte hier was Eigenes gründen, hat er gedacht, ja, wollte er eigentlich zurückschreiben, ja, nee, geht eigentlich nicht, weil er gemeint hat, ey, da ist kein fundiertes Wissen da, da ist nichts dahinter. Mhm. Und dann habe ich halt meinen Businessplan von meinem Direktor, einen langen Zettel, von meiner Klassenlehrerin damals in der 9. Klasse, ja, Motivationsschreiben einfach von meinen Eltern, Mama, Papa, und hab's den einfach durchgeschickt. Und da hat er dann gemeint, das war echt so einer der ausführlichsten Businesspläne, die er gelesen hat und fand's mega cool. Und dann hat er mich aber erstmal nach Schweinfurt eingeladen in Gericht, um mal zu gucken, ob ich überhaupt geistig in der Lage bin, sowas Eigenes durchführen zu können. Also das ist so quasi der zweite große Schritt, dass eben die mentale Tauglichkeit, sage ich mal, festgestellt wird, ob das überhaupt Sinn macht, dass man einem Minderjährigen so diese Macht, sage ich mal, ein Stück weit in die Hände legen darf. Und da waren dann noch 2 Jurastudentinnen dabei, die eben auch einfach mal geschaut haben, mitbewertet haben. Und der hat dann einfach so Fragen gestellt, ja, was möchte ich damit erreichen? Was möchte ich eigentlich gründen? Habe ich die ganzen Thematiken rund um Steuer, Buchhaltung und so weiter, habe ich das im Blick oder bin ich da komplett blank? Also die Fragen waren da super berechtigt und super sinnvoll. Und da musste ich mich auch wirklich drauf vorbereiten. Habe dann halt zum Beispiel mit dem Opa, der war früher Buchhalter, habe mich halt mit dem lang unterhalten, ja, welche Steuerthematiken kommen da auf mich zu, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Kleingewerbe gründe. Ja. Und war da eigentlich recht gut vorbereitet, bin dann, habe noch Marketingstrategien, sowas einfach erläutert. Und der fand es mega cool. Was aber ein sehr, sehr großer Punkt war, wie jetzt bei meinen Eltern, bei meinem Direktor und auch bei ihm, war das Thema Schule. Mhm. Das Gute war halt, dass ich zu dem Zeitpunkt der 9. Klasse, ich hatte Einserschnitt. Also ich war wirklich sehr, sehr gut. Habe ich gesagt, ja, das ist kein Problem, ich kann das, es läuft. Und das war halt dann gesagt, okay, wenn es weiterhin so bleibt und deine Noten sich nicht drastisch verschlechtern, dann können wir das Ganze machen. Und dann war das echt noch so ein 2-3 Wochen Ding, bis dann eben alle Briefe und so weiter da waren. Und damit bin ich dann einfach zu unserem Gewerbeamt gegangen, habe das Ganze vorgelegt, habe meinen Gewerbeschein ausgefüllt und konnte den dann bei Elster und so weiter überall registrieren.
Und auch wenn Jakob Social Media eigentlich aus dem FF beherrschen müsste, lief auf LinkedIn nicht alles ganz rund.
Also LinkedIn ist wirklich einfach nur Consistency, nichts anderes. Ich habe damals vor so 2-2,5 Jahren damit angefangen, einfach so ein bisschen meine Reise zu teilen. Und da habe ich relativ schnell gemerkt, okay, die Leute interessieren sich nicht über dein Produkt. Die wollen nicht wissen, was für coole App-Features du hast. Die wollen nicht wissen, wie das jetzt funktioniert und solche Sachen, sondern die wollen einfach nur deine Story hören. Warum machst du das Ganze? Was ist dein Antrieb? Welche Fails hast du? Welche Wins hast du? Und das einfach cool teilen in einer super nahbaren und jetzt, sag mal, nicht abgehobenen Art und Weise. Und dann folgen dir die Leute, dann haben die Bock drauf, dann liken die dich, dann wollen die mit dir in Austausch gehen. Und darüber haben wir halt super viele Mentoren kennengelernt, super viele Business Angels, die ja potenziell interessiert werden, auch Kunden gewonnen, wo du sagst, ich habe nie gesagt, dass ich darüber Kunden gewinnen will, ja. Aber trotzdem kommen da irgendwelche Leads, Inbound-Fragen rein, wo, ey, richtig cool, was ihr macht, ich würde euch da gern supporten, ich kenne da jemanden, der für den es super interessant wäre. Und du musst halt über LinkedIn nicht verkaufen, sondern du kannst einfach sagen, ich teile meinen Journey mit einem System dahinter, auf das komme ich auch gleich, und dann funktioniert das Ganze. Aber das Wichtigste ist halt, dass man dran bleibt. Und für mich habe ich halt so das System aufgesetzt, dass ich 3-mal in der Woche posten will und den Fehler, den ich so vor 6-7 Monaten noch gemacht habe, dass ich halt jeden Tag quasi meinen Post für den gleichen Tag schreiben wollte. Ich habe gesagt, ey, ich gehe jetzt früh um 8, setze ich mich hin und schreibe eine halbe Stunde Post und poste dann direkt um 8.30 Uhr. Das hat in 9 von 10 Fällen nicht funktioniert, weil dann bist du erst um 8.15 Uhr dazukomme, dann ist dir nichts eingefallen, dann war der Post nicht gut genug, du hast kein Bild gefunden und dann war halt schon so gefühlt 10.30 Uhr und dachte, ja gut, jetzt bringt's auch nichts mehr zu posten. Ja. Und mittlerweile mache ich es echt so, dass ich mir unter der Woche in ClickUp einfach Ideen notiere, sag, ey, das war spannend, da drüber kann man schreiben, das macht Sinn. Und am Freitag nehme ich mir dann so eine halbe, dreiviertel Stunde raus und schreibe mir einfach ein bisschen ausführlicher Stichpunkte dazu zu dem Thema. Und am Sonntag habe ich so von 10 bis 11 bis 12 eben einen Blog drin, wo ich mich wirklich hinsetze und die Posts ausformuliere. Und da gehe ich, ist halt ein riesen Benefit, weil ich schon Notizen, Bullet Points und so weiter habe, die ich verwenden kann.
Ja.
Und ich weiß mittlerweile, okay, so kann ich eine Hook aufsetzen, dass sie gut funktioniert, dass sie spannend ist. Dann, also wie ich meine Posts strukturiere, ist eben eine knackige Hook. Bringe da zum Beispiel oft mein Alter mit rein, weil das halt einfach sehr gut zieht. Mhm. Irgendwelche Zahlen, das zieht einfach auf LinkedIn. Und das ist einfach mein Learning, mein Benefit, mein Mehrwert, den ich dann an die Leser mitgebe. Und das ist eigentlich schon das ganze Hexenwerk. Und das Coole ist halt, durch ChatGPT kann man das Ganze halt super leicht vortrainieren. Und das mache ich dann schon, dass ich sage, okay, ich strukturiere den jetzt durch. Sagen wir, machen dann schon 80% postreif und packen dann ChatGPT rein. Und auf Basis von meinen vorherigen Beiträgen baut er mir halt einen guten Beitrag zusammen. Und da mache ich dann noch kleine Verbesserungen und lade es oder plane das Ganze dann für die nächste Woche. Und so kann ich halt wirklich super einfach und strukturiert 3 Posts die Woche rausbekommen. Es läuft halt, ja, ohne dass ich was machen muss.
Dieser Podcast wird präsentiert von der KfW Bankengruppe. Ob Sie gründen oder in ein bestehendes Unternehmen einsteigen, Fördermittel der KfW erleichtern Ihnen die Existenzgründung und Ihre ersten Jahre der Selbstständigkeit. Finden Sie die passende Förderung und lassen Sie sich von anderen Vollblutunternehmerinnen und Unternehmern inspirieren. Unter kfw.de/gründen und kfw.de/nachfolge. Alle wichtigen Infos dazu finden sich auch in den Shownotes dieser Folge.
Kommen wir nun zu Lukas Zörner, der schon Konto mit aufgebaut hat und nun Integral gestartet hat. Für ihn ist ein starkes Produkt die Grundlage für den Erfolg.
Ich glaube, für mich ist ein starkes Produkt, das fundamental die Probleme für Kundinnen und Kunden löst. Das ist so das Thema Nummer 1. Jetzt kann man sagen, okay, das ist sehr generisch, was heißt das eigentlich? Und ich glaube, man muss immer so abschichten in, ich habe es immer gesagt, Hygienethematiken. Bei uns damals Online-Banking haben wir gebaut für KMU. Das heißt, sowas wie eine SEPA-Zahlung oder eine Kartenzahlung, das sind Hygienesachen. Die müssen einfach funktionieren und die müssen jederzeit auch funktionieren können. Aber nur weil du SEPA-Überweisungen zulässt oder weil du Kartenzahlungen zulässt, bedeutet das noch nicht, dass du wirklich ein großes Produkt gebaut hast. Und was wir damals ja entwickelt hatten, war die Strecke für Unternehmen in Gründung. Weil das kann man sich heute nicht mehr vorstellen, aber vor 7, 8 Jahren war es eben noch so, dass Unternehmen in Gründung sich kein Bankkonto online eröffnen konnten und bei traditionellen Banken wirklich Wochen, wenn nicht Monate gebraucht haben, um ihre Konten zu öffnen. Wir hatten damals eine digitale Antragsstrecke gebaut, die das voll digital innerhalb von 48 Stunden darstellen konnte, sowohl intern als auch extern. Und da hat man wirklich gemerkt, hier lösen wir ein akutes Problem für die Gründerinnen und Gründer in diesem Land. Und das war ehrlich gesagt auch der Moment, wo wir gesehen haben, dass die Wachstumskurve richtig angezogen hat, weil man wirklich etwas verbessert hat, was so vorher nicht existiert hat, aber schon eigentlich längst hätte existieren sollen.
Und Tipp Nummer 2 von Lukas schließt beim Produkt an. Worauf genau soll ich mich fokussieren?
Ich glaube, Thema Nummer 1 ist, was brauchen die Kunden und die Kundinnen? Und welches Problem löst du eigentlich? Weil am Anfang hat man immer zu wenig Kapazität, zu viele Ideen, zu viele Thematiken, die man angehen muss. Das heißt, was ist eigentlich wirklich, wirklich wichtig im Geschäftsmodell und was möchtest du, ja, ich nenne es immer so ein Proven, also was möchtest du beweisen oder was musst du vielleicht auch beweisen, wenn du externes Kapital suchst? Und das kann auf der einen Seite sein Kundenwachstum, auf der anderen Seite kann es sein, das Produkt zu verbessern. Und ich glaube, das kommt auf jedes Unternehmen selbst drauf an und auf welchen Weg man gehen möchte. Also geht man die Venture Capital Finanzierungsroute runter oder macht man ein Bootstrap Business, dann ist es, glaube ich, auch nochmal sehr unterschiedlich. Aber am Ende des Tages ist es so, sind die Kunden, die du bekommst und die dein Produkt oder deinen Service nutzen, happy mit dem, was du machst? Ja. Und wenn die Antwort darauf ja ist, bist du auf dem richtigen Weg. Wenn die Antwort ist so lala, dann kann man es noch ganz gut fixen. Wenn die Antwort ist nein, dann bist du auf dem falschen Dampfer. Weil gerade am Anfang musst du ja erstmal beweisen, dass das Problem, was du versuchst zu lösen und die Lösung, die du baust, in die gleiche Richtung gehen.
Auf dein Bauchgefühl hören? Eine ganz klare Empfehlung von Lukas als Tipp Nummer 3.
Ich glaube, der größte Fehler ist, wenn im Interviewprozess von einem Kandidaten oder von einer Kandidatin der Kopf Ja sagt, aber der Bauch Nein sagt, dann muss das ein ganz klares Nein sein. Mhm. Weil man redet sich dann irgendwie schön und sagt, ja, das könnte ja funktionieren und das wird schon klappen und ich muss mich immer nur ein bisschen mehr damit beschäftigen. Aber der Bauch hat da schon meistens recht. Das ist jetzt auch nicht hochwissenschaftlich, aber ich glaube, das ist sowas, wo ich einfach gemerkt habe, it always comes back to you. Und das würde ich sagen, ist einer der großen Learnings, die ich hatte.
Die nächsten Tipps gibt's von Jannis Johann Meyer, der mit seiner Agentur The Trailblazers den PR-Markt aufmischt. Sein Tipp Nummer 1 hilft dir, unbequeme, aber notwendige Entscheidungen zu treffen.
Ich habe mir da irgendwie mal so eine Faustformel gemacht. Das ist jetzt auch danach, das ist so ein bisschen auch das Credo, was ich dahinter gelegt habe. Bei uns in Ostwestfalen gilt McKinsey ja als die Rausschmeißunternehmensberatung. Ne? Also so völlig verurteilt, belastet, aber so, wenn die kommen, dann werden Leute rausgeschmissen oder so. Ne? So, also so die Hardcore-Dinger so irgendwie. Ne? Dafür stehen die. Keinen Plan, ob das stimmt. Aber irgendwie so steht das so dafür. Und dann habe ich so, dann denke ich immer so, der Tipp ist, welche drei Maßnahmen würdest du ergreifen, für die du nur McKinsey an Bord holen würdest, dass sie sie ergreifen? Da weiß jeder sofort drei Maßnahmen. Der weiß zwei Leute, die eh nicht performen. Also jetzt nicht, ne? Aber so, der hat so zwei Leute im Kopf so, schwierig. Muss ich auf jeden Fall mal mindestens ein Gespräch suchen. Wahrscheinlich irgendeinen Geschäftsbereich, der eigentlich, wo man es seit einem Jahr probiert und schon merkt, naja, eigentlich auch nicht. Nein. Und gleichzeitig, was weiß ich, irgendwas Drittes. Das ist ja nicht so, dass man das alles nicht weiß. Unter der Prämisse wenn ich das mal so spaßeshalber mache, kriege ich eigentlich mal drei Maßnahmen, immer sofort. Also weißt du, das ist dieses Wissen im Kopf, was in einem schlummert, was man aufschiebt, weil man es hinter anderen Prioritäten versteckt, gegen anderen Dringlichkeiten versteckt. Das, was hinten liegt und schlummert, das ist das, was nach vorne gehört. So, und das sind in der Regel, was im Hinter, so, ne, das ist das Unangenehme. Das muss nach vorne. Und da haben wir genug Antworten vor. Und wenn man, sehen wir hier auch, ist ja wirklich so, ne? Also sind in deinem Kopf wahrscheinlich auch gerade drei Sachen abgelaufen, wo du so denkst, naja, eigentlich, da könnten wir schon mal ran und müssten wir eigentlich auch. Und zweicht sogar dringend.
Und statt Wachstum empfiehlt Jannis aus eigener Erfahrung eine andere Kennzahl.
Und die einzige KPI, an die ich jetzt heute noch glaube, wir können über jede einzelne sonst noch fantasieren, philosophieren, die einzige ist Rentabilität. Das ist das Einzige, wo ich noch drauf gucke, weil ich daran erkennen kann, ob wir ein Geschäftsmodell haben, was funktioniert, ob wir performen oder nicht. Das ist das Einzige, was mich interessiert. Alles andere ist für mich total, total irrelevant. Mhm. Was will ich damit sagen? Wir haben dahinterliegend einfach nur Wachstum des Wachstumswillens gemacht, weil wir natürlich auch irgendwie dachten, ja klar, das muss jetzt so sein und das macht man so und dann erschließt man sich den nächsten Bereich. Das war einfach ein Albtraum, den wir da angefangen haben. Und das tut mir auch im Heutinein wirklich auch leid teilweise für Menschen, die wir an der Stelle mit reingenommen haben, weil das zu blind und zu schnell war. Und das war einfach dumm. Das war einfach dumm. Das hat jetzt aber ehrlicherweise, das sagt man jetzt irgendwie, ja, das ist eine normale Gründerreise. Ja, ja, ist richtig. Aber egal wann in meinem Leben, ich bin einfach nicht so gerne ein Vollidiot und das war einfach dumm. Ja. Also das, weißt du, da will ich mir jetzt mal, ich mach's mir nicht so einfach, so ein normaler Teil der Gründungsreise. Stimmt, aber hätte ich trotzdem besser wissen können, weil ich im Leben sonst solche bekloppten Sachen eigentlich nicht entscheide. Aber da haben wir das einfach gemacht und irgendwie aus wirklich alten Glaubenssätzen heraus. Ne? Also Wachstum, das Wachstumswillen, mehr Leute, mehr Gewicht dadurch zu haben, das war einfach daneben.
Und einen anderen Weg schlägt Jannis auch in der Akquise ein.
Ein Pitch machen wir ja sowieso nicht. Also ne, das ist ja eh schon immer klar. So, dadurch sind wir auch immer interessant. Ne? Also muss man ja auch mal so sehen. Ich fand Pitchen nur nicht gut, weil ich es total idiotisch finde, fast schon aus den Gründen, die du angesprochen hast. Also wer sind wir denn? Was wollt ihr uns denn da vorgeführt sehen? Also seid ihr völlig bekloppt? Dann macht eure Scheiße doch alleine. Dass diese anderen Agenturen das machen, haben sie halt ein falsches Weltbild zu sich selber oder ein sehr desaströses. Aber das muss ja nicht mein Problem sein. Aber das ist ja genau das Gleiche. Auch jetzt kommen wir fast, dann sitze ich auf einer Bühne und sage, ja, den und den Etat haben wir bekommen. Nicht den Etat, darum geht's ja gar nicht. Den kommen dann immer mit Geld, sondern das Mandat haben wir bekommen. Wir haben nicht gepitcht. Aber dann sagen die, ja, aber es geht doch gar nicht. Ich habe gesagt, ja, aber wir haben den doch. Ja. Also weißt du, diese Glaubenssätze, dieses Stigma, in der unsere vor allem diese bekloppte Agenturlandschaft verhangen ist, also das ist der Wahnsinn. Da hat man wirklich denen irgendwann mal erzählt, so und so müsst ihr eine Bückhaltung einnehmen und das muss für immer so sein und das ist gottgegebenes Gesetz. Jo, alles klar, machen wir so. Das ist Wahnsinn. In diesen ganzen Vergabeprozessen oder Pitchprozessen, es wird doch eh geschachert von links nach rechts. Es ist doch, also was wir uns da alles vorspielen in dieser Arbeitswelt und in dieser Agenturwelt, das ist wirklich so süß. Also das ist ein Irrsinn sondergleichen. Aber das ist auch genau das, was ich meine. Ne? Das gehört aber trotzdem ja auch schon irgendwie mit zum Habitus. Dann freut man sich, den Pitch gewonnen, und das ist alles so, boah.
Jan Wessels hat mit Bremen Startups ein super Netzwerk für Gründer und Gründerinnen in, aus und rund um Bremen geschaffen. Wie du von einem Netzwerkevent optimal profitierst, erklärt Jan in seinem Tipp Nummer 1.
Da würde ich auch ein bisschen einhaken, wer auf diese Events geht mit dem, was habe ich davon. Das wäre nichts, was ich empfehlen würde, sagen wir es mal so. Ne? Wenn du jetzt den Aufwand hast, dass du in andere Städte gehen musst und das kostet dich Zeit, das kostet dich Geld, dahin zu fahren, dann sollte man sich natürlich überlegen, wo investiere ich das? Wenn das bei dir vor der eigenen Haustür ist, dann ist es ja quasi im Endeffekt einfach eine Straßenbahnfahrt entfernt. Dann ist es eher, glaube ich, von dem Mindset her ich habe Bock, neue Leute kennenzulernen, die hier in meiner Stadt Dinge tun, und was kann ich vielleicht für sie tun? Wie kann ich jemandem anderen helfen? Ich interessiere mich für die Menschen, die mir gegenüber sind, gegenüber dem, was habe ich davon? Denn das ist ein bisschen die Kultur halt hier. Je mehr Menschen das in so einem Netzwerk machen, desto eher kommt irgendwo anders aus dem Universum etwas zurück, das dir jemand halt hilft. So, wenn du merkst, jemand steht vor dir und hat nur das, was kann der Mensch für mich tun, in seinem Kopf und spricht entsprechend. Ich glaube, da passiert dann halt, es ist keine gute Basis dafür, dass mehr passiert, sondern es ist ein, ich gehe da halt hin, weil es bei mir vor der eigenen Haustür ist, weil ich hier mein eigenes Netzwerk vor Ort machen kann, weil ich mich dafür interessiere, was andere Leute machen, und andere Leute interessieren sich auch für mich. Und das Ganze wird umso besser, wenn man sich es auf einer Zeitachse anguckt. Also nehmen wir jetzt einfach mal ein Beispiel. Da ist jetzt jemand und sagt, ich habe jetzt hier ein neues, keine Ahnung, Health-Tech-Startup-Idee, schlag hier halt auf und geht die Wege. Wer gibt denn die Garantie, dass das in 10 Jahren dieser Mensch noch macht? Es kann ja auch einfach sein, dass es auf dem Weg aufhört, ne? Also nicht alle Startup-Ideen werden ja nachher gegründet. Vielleicht ist dieser Mensch dann irgendwann an einer Stelle in einem etablierten Unternehmen, wo er Startups die Türen öffnen kann. Vielleicht trifft dieser Mensch auf jemanden anderes in diesem Netzwerk mit einer neuen Startup-Idee, aber die kennen sich untereinander und wissen, was sie tun, welche Interessen, welchen Background hat, sodass Neues entstehen kann. Von da aus würde ich immer empfehlen, beim Netzwerken nicht auf den, das ist heute und das ist das, was ich heute für mich brauche, sondern was brauchen andere? Wie kann ich ihnen helfen? Wie kann ich halt hier vor Ort in meinem Bremen mein Netzwerk mit guten Beziehungen aufbauen und mir so eine Basis schaffen, dass daraus halt auch ein echter Mehrwert entstehen kann, ohne dass ich heute weiß, was der sein wird.
Und Tipp Nummer 2 von Jan zeigt, wie du dein Netzwerk pflegst.
Das eine ist die Kontinuität, also glaube ich auf den Events, ne? Einmal aufschlagen oder einmal vielleicht auch, hey, ich habe eine Idee und hatte jetzt einen Platz auf der Bühne und komm dann beim nächsten Mal nicht wieder, das ist nicht wirklich nachhaltig, sondern dann haben dich, du hast ja schon ein paar Leute kennengelernt und es ist schon so, dass auch ein gewisser Anteil regelmäßig wiederkommt, nicht unbedingt bei jedem Event, ne? Klar, wir haben auch was anderes alle zu tun, aber eine gewisse Kontinuität, um eben dein Netzwerk auch zu pflegen und neue Leute kennenzulernen. Und der zweite Punkt ist, diese Kontakte dann halt eben auch online weiter zu pflegen, weil das ist ja der Vorteil, ne? Wenn du dir so ein Netzwerk halt offline aufgebaut hast, wo Leute dich als Person und als Mensch kennengelernt haben und vielleicht eben auch, ne, wertschätzen und man eine Beziehung zueinander halt auf hat, dann findet ja ganz viel halt eben auch online statt. Und da ist für mich die Plattform der Wahl LinkedIn, weil du einerseits sehen kannst, ach, was haben die Leute alle für ein Background und wie verändern sie sich auch, und einfach auch ganz viel Kommunikation über die Szene, aber auch durch Akteure der Szene halt auf LinkedIn stattfindet. Und wenn du dir durch die Events, ne, ein Netzwerk aufgebaut hast, wirklich pflegen willst und auch das außerhalb der Events mehr drauf wird, also du selber dir einen Kommunikationskanal auch aufbaust, ne, sodass wenn du zum Beispiel jetzt das Thema hast, dass du was gründest und eine Frage oder ein Bedürfnis halt hast, dass du einen Resonanzboden hast von Menschen, die dich dann ja auch da kennengelernt haben und mit dir vernetzt sind, die dann darauf reagieren und dir eine Reichweite verschaffen können, du aber auch für andere tun kannst. Ich glaube, ohne das geht ein ordentliches Stück von dem, was man durch die persönliche Anwesenheit auf den Events eigentlich sich aufbauen kann, verloren beziehungsweise nutzt du nicht. Das würde ich auf jeden Fall sagen, dass das also eine Kontinuität und auch eine gewisse Aktivität auf Plattformen wie beispielsweise LinkedIn.
Und nun kommen noch ganz besondere Tipps. Isabel Hansen ist seit 25 Jahren selbstständig, mit Haut und Haaren. Und wenn du noch zögerst, dann ist Tipp Nummer 1 genau für dich.
Aber grundsätzlich ist es ein großes Ja zur Selbstständigkeit. Ja, macht euch selbstständig, versucht das einfach mal. Und vor allen Dingen, es ist ein so schönes, großes Land. Ja, vielleicht muss man ja nicht irgendwie in Berlin das 7. vegane Café aufmachen. Vielleicht geht man mal irgendwie ein bisschen rumgucken Richtung Bodensee, Richtung Allgäu. Keine Ahnung, was die Innenstädte sind, leer, überall ist Bedarf. Man muss ja nicht immer seinen Traum da verwirklichen, wo schon 700 andere ihren Traum verwirklicht haben. Ja. Und macht was mit euren Händen. Fangt mal wieder an, backt, kocht, bastelt. Hört auf, nur am Computer zu sitzen und versucht nicht irgendwie darüber wirklich reich zu werden. Das ist, da draußen lauert das Leben, da lauert die Herausforderung, da ist die Spannung. Geht dahin, holt euch das Leben.
Isabel ist auch mit ihrem Partner gemeinsam unternehmerisch tätig. Wie das gut funktioniert, hört Tipp Nummer 2.
Man sollte sich an Verabredungen halten. Also wenn man Aufgabenbereiche aufteilt, dann ist das schon wichtig, dass die auch bedient werden. Und dann ist es aber auch wichtig, dass man dem anderen da nicht unbedingt reinredet. Man muss sich schon auch lassen, ja. Und das bezieht sich aber auch grundsätzlich auf das Selbstständigsein. Wenn ich mit Leuten zusammenarbeite und sehe, dass die Sachen machen, so würde ich das nicht machen, dann habe ich trotzdem gelernt, mir den Prozess bis zum Ende anzugucken, um festzustellen, ob das Ergebnis nicht das ist, was ich wollte. Ich kann nicht immer den Weg bestimmen, den Menschen gehen. Wenn das Ergebnis das ist, was ich möchte, ist der Weg ihre Wahl sozusagen.
Und auch der letzte Tipp der Folge kommt von Isabel. Und auch dabei geht es ums Bauchgefühl. Und dass Nein sagen ein Riesenvorteil für Selbstständige ist.
Das ist tatsächlich eine ganz klare Feeling-Geschichte. Das lässt sich so in Worten nicht unbedingt beschreiben. Das ist ein Gefühl, was man entwickelt, wenn man sich auf was vorbereitet und merkt irgendwie, das fühlt sich nicht gut an, das macht eher Bauchschmerzen oder Kopfschmerzen, dann die Finger davon lassen. Ich weiß einfach ganz genau, wenn ich einen Auftrag bekomme, ob ich das umsetzen möchte, ob ich Leute finde, die das mit mir gemeinsam umsetzen. Und es gibt auf jeden Fall ganz klar No-Gos für mich. Die muss ich vielleicht nicht unbedingt explizit erwähnen, aber Nein sagen können als Selbstständige ist eine schöne Sache.
Das war die Auswahl der besten Tipps. Alle Folgen findest du natürlich in unserem Podcast. Danke schon mal fürs Reinhören. Abonniere gern den Podcast, empfiehl die Folge weiter und lass eine Bewertung da. Damit unterstützt du unsere Arbeit. Viel Erfolg bei deinem Projekt. Wir unterstützen dich bei fürgründer.de, weil deine Gründung zählt. Auf geht's. Ich sag, bis zur nächsten Folge.
Das war Besser Gründen, der Podcast von fürgründer.de. Weitere Folgen mit spannenden Gästen findest du auf fürgründer.de/podcast oder du abonnierst uns jetzt hier auf deiner Streaming-Plattform. Du möchtest dein Lieblingsthema hier im Podcast hören? Dann schreibe uns deinen Themenwunsch an podcast@fürgründer.de.